Sie hören Eifersucht. Ein neuer Fall für Rachel Eisenberg. Von Andreas Föhr. Gelesen von Michael Schwarzmeier. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Prolog. Juni 2012. Die Flaschen und Gläser glitzerten und verschwammen ineinander. Tränen drückten von innen, Schlieren vor der Pupille. Bea bestellte noch einen Gin Tonic. Der Barkeeper goss etwas mehr Gin ein, stellte das Glas vor ihr ab und sagte: »Der Kerl ist die Tränen nicht wert.« Kein Kerl war Tränen wert. Es war ja auch kein Kerl. Die Rolle hatte sie nicht bekommen. Es hätte ihr Durchbruch werden können. Eine Nebenfigur in der 4. Staffel von Game of Thrones. Ja, es waren Dutzende Bewerberinnen gewesen. Aber sie hatte die Gewissheit gehabt, dass sie es schaffen würde. »Du bekommst jede Rolle«, hatte ihre Mutter gesagt, »wenn du sie nur verzweifelt genug willst.« Bitch. Gott, wie sah sie aus? Im Spiegel hinter dem Gläserregal blickte ihr eine Comicfigur mit riesenhaft großen schwarzen Augen und verwuschelten Haaren entgegen. Eine Viertelstunde dauerten die Sanierungsarbeiten. Als Bea von der Damentoilette zurückkam, war der Platz neben ihr am Tresen besetzt. Ein Mann, Anzugträger. »Sitze ich auf Ihrem Platz?« Er lächelte. »Sie sitzen neben meinem Platz.« Sie setzte sich neben den Mann, obwohl links und rechts mehrere Barhocker frei waren. »Darf ich sitzen bleiben?« fragte der Mann. »Natürlich, ich bin ja dazu gekommen.« »Das ist richtig, aber nachdem das Ihr Platz ist, den Sie nur kurz verlassen haben, hätte ich fragen müssen, wenn Sie da gewesen wären. Zu kompliziert?« »Ich bin nur eine Frau und im Moment ziemlich durch den Wind, aber das begreife ich noch.« »Tut mir leid, meine Frage sollte nichts in der Richtung andeuten.« »Welche Richtung?« Er reichte ihr gut gelaunt die Hand. »Ich bin Arne.« Wink an den Barkeeper. »Die nächste Runde geht auf mich.« Das gefiel ihr. Nicht darf ich sie auf einen Drink einladen. Er behandelte sie wie einen Kumpel, nicht wie den nächsten One-Night-Stand. Und irgendwie war er nett. Genau das, was sie jetzt brauchte, um nach dem Casting-Desaster wieder zu relaxen. Sie betrachtete ihn. Sein Gesicht war freundlich. Nicht Hollywood-Star-like, aber annehmbar. Und, lustig, ein Ohr stand ab. Nicht zwei Segelohren, eins. Links. Eine Stunde war vergangen. Sie hatten geredet, waren beim Du, hatten gelacht, sich aufgezogen, Spaß zusammen gehabt. Einmal hatte er sie berührt. Versehentlich. Sie seine Hand spielerisch gestreichelt. Beim 4. Gin Tonic fiel ihr auf, dass Arne alkoholfreies Bier trank. »Muss noch Auto fahren«, erklärte er und lächelte wieder wie ertappt. Mit einem Mal war der Zauber seines Lächelns verflogen. Warum, weil er keinen Alkohol trank? Die Geste, mit der er seinen Satz sagte, erinnerte Bea an den Regisseur beim Casting. Alles kam mit einem Schub wieder hoch, und Tränen liefen ihr übers Gesicht. »Hab ich was Falsches gesagt?« Arnes verwirrtes Gesicht machte sie noch trauriger. »Tut mir leid«, schluchzte sie. Er hielt ihr ein Papiertaschentuch hin. Der Anfall verging. Bea verschwand auf die Toilette und kam nach 10 Minuten neuerlich restauriert zurück. Sie winkte dem Barkeeper. »Bezahlt hab ich schon«, sagte Arne. »Oh, danke, wie viel?« Sie kruschte in ihrer Handtasche. »Lass gut sein. Das ist ja das Mindeste, nachdem ich dich zum Heulen gebracht habe.« »Ach komm«, sie legte ihre Hand auf seinen Arm. »Du weißt, das ist nicht deine Schuld. Ich hatte einen schweren Tag heute.« Sie sah ihm in die Augen. »Danke für den schönen Abend. Ich fahre jetzt nach Hause.« »Wo musst du denn hin?« »Nach Obermenzing. Ich nehme ein Taxi.« »Ich muss nach Pasing. Da liegt Obermenzing ja quasi auf dem Weg.« Sie fuhren am nächtlichen Hauptbahnhof vorbei Richtung Westen, passierten die Hackerbrücke, die zu Oktoberfestzeiten überquoll von Besuchermassen. Bea hing ihren Gedanken an eine verpasste Weltkarriere nach und ergab sich der Hoffnung, dass noch nicht alles verloren war. Ab und an tauschten sie einen höflichen Satz. Aber auch Arne war in Gedanken versunken. »Ich müsste noch kurz was bei einem Freund vorbeibringen«, hab's ihm versprochen«, sagte Arne mit einem Mal. »Ist das okay? Dauert 5 Minuten.«
»Natürlich, kein Problem.«
Sie lehnte die Stirn an die kühle Scheibe und beobachtete den Mercedes-Stern auf der Motorhaube, der nach rechts schwenkte, als Arne von der Menzinger Straße nach Norden abbog. Plötzlich waren sie in einem Park oder Wald.
»Wo sind wir?«
fragte Bea. »Kapuzinerhölzel.« Arne parkte den Wagen am Straßenrand und stellte den Motor ab. Bea sah sich um, versuchte Klarheit in ihre Gin-Tonic-getrübte Wahrnehmung zu bekommen.
»Hier wohnt jemand?«
»Da hinten«, Arne deutete in die Nacht. »Man muss ein Stück zu Fuß gehen, ist aber nicht weit.« Arne stieg aus dem Wagen. Bea blickte verunsichert in den dunklen Wald hinein. Im letzten Jahr hatte es mehrere Morde an Frauen in München gegeben, alle in ähnlichen Parkanlagen. Arne bückte sich in den Wagen und sah Beas ängstliches Gesicht. »Wenn du ein komisches Gefühl hast, ich kann auch morgen bei meinem Freund vorbeischauen.«
»Nein, nein, du hast es ihm ja versprochen, das ist okay.«
Ihre Hand zuckte in Richtung Türöffner, doch Bea zögerte. »Pass auf«, sagte Arne. »Du kannst entweder im Wagen warten und die Knöpfe runterdrücken, oder du kommst mit und glaubst mir, dass ich den schwarzen Gürtel in Karate hab.«
»Hast du nicht, oder?«
»Nein.« »Aber das?« Arne hatte mit einmal einen Hammer in der Hand, dessen Edelstahlkopf im nächtlichen Licht funkelte. »Zumindest auf dem Hinweg. Den wollte ich bei meinem Freund vorbeibringen.« Der Weg war unbeleuchtet, aber noch gab es Licht von fernen Straßenlaternen und der Halbmond schien durch das Blätterdach. Die Luft war feucht und modrig und sommernächtlich frisch.
»Wieso wohnt dein Freund in dieser Wildnis?«
»Da gibt es ein altes Haus, das sie irgendwann abreißen werden. Die Miete ist günstig.« Bea versuchte, durch die Bäume hindurch etwas zu erkennen. Aber nichts war zu sehen, was ein Haus hätte sein können. Nur andere Bäume. Mit einem Mal überkam sie Panik. Sie blieb stehen. »Was ist?« fragte Arne.
»Ich weiß nicht.«
Ihr Atem ging schwer. Kälte schlich sich unter ihre Bluse.
»Ich will umkehren.«
»Aber wir sind gleich da.«
»Trotzdem«, sie schluckte. »Ich hab Angst.«
»Na ja.« Bea hatte den Eindruck, dass Arne sie merkwürdig ansah, obwohl seine Augen in der Dunkelheit kaum zu sehen waren. »Ich hatte dich vorhin gefragt, ob du mitkommen willst.«
»Ich weiß, aber jetzt möchte ich zurück zum Wagen.«
Sie suchte fieberhaft nach einem Ausweg aus der verzwickten Situation. Da vorn ging es immer tiefer in den Wald.
»Wie weit ist es denn noch?«
»Eine Minute.«
»Aber wo? Wo verdammt nochmal war dieses Haus?« Log Arne sie an?
»Unsinn.
Ruhig bleiben. Arne war einer von den Netten.« »Du kannst mir doch die Autoschlüssel geben.«
»Autoschlüssel?« Arne trat einen Schritt näher. Der Edelstahlkopf des Hammers blitzte kurz auf.
»Ich gehe zurück zum Wagen und warte auf dich.«
»Einverstanden. Geh schon mal vor.« Er hielt ihr die Wagenschlüssel hin. Sie nahm sie vorsichtig. »Aber pass ein bisschen auf. Das sind sicher 500 Meter bis zum Wagen. Ist nicht die sicherste Gegend hier.« Er lächelte amüsiert. Sie drehte sich um. »Mach dir keine Sorgen«, rief er ihr hinterher. »Hier ist niemand.« Es war nicht weit bis zum Auto. Jedenfalls bei Tag. Bei Nacht konnte man den Wagen nur erahnen. Noch 50 Meter, dann ließ sie die Bäume hinter sich. Sie hörte schweren Atem. War das ihrer? Sie hielt die Luft an, hörte die Sohlen ihrer Schuhe auf dem gekiesten Waldboden knirschen. Und den Atem. Er kam von hinten. Sie ging noch schneller, wagte nicht, sich umzusehen. Es kam näher, sie spürte es. Was immer hinter ihr atmete, es war gleich da. Sie nahm sich ein Herz, blieb stehen und drehte sich um. Er wäre fast in sie hineingerannt. Jetzt stand er vor ihr. Arne. Sie zitterte.
»Was ist? Willst du nicht zu deinem Freund?«
»Hab's mir überlegt«, sagte er atemlos, aber bestimmt. »Ich will zu dir.« Ehe sie reagieren konnte, hatte er seine Hand, die jetzt in einem Gummihandschuh steckte, auf ihren Mund gepresst und sie zu Boden gerissen. Bea versuchte, den Kopf mit heftigen Bewegungen freizubekommen. Er ließ sie los und schlug ihr ins Gesicht. Einmal, zweimal, dreimal. »Ruhig«, sagte er. Sie hielt den Atem an,
nickte mit aufgerissenen Augen. Vielleicht würde er sie am Leben lassen. Mit einer Vergewaltigung würde sie schon klarkommen, wenn er sie nur am Leben ließ. Arne kniete auf ihrer Brust und sah auf sie herab. Die Backen hingen nach unten, die Augen starr und konzentriert. Immer noch der kleine Schulbub, jetzt aber nicht mehr liebenswert, jetzt das fiese Kind. Er atmete heftig durch den Mund, und genau hinter seinem Kopf schien der Mond durch das Laub eines Ahornbaums. Das abstehende Ohr leuchtete rosa. Sein Gewicht drückte ihr die Luft ab. Er nestelte hinter seinem Rücken an etwas herum. Sie konnte nicht sehen, was es war, sah nur seine Knie und Schultern. Sie suchte Blickkontakt, doch er starrte an ihr vorbei auf den Boden. Schließlich hob er den rechten Arm und sein Gesicht wurde zur wütenden Fratze. Im Mondlicht glänzte der Hammerkopf.